Das SWR-Interview der Woche mit dem Politikwissenschaftler Thorsten Faas. Ich bin Uwe Lüb. Sonntag, 18 Uhr, kommen die Prognosen zu den ersten Landtagswahlen dieses Jahres, und zwar in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Wir blicken in die Glaskugel, versuchen es gemeinsam mit Thorsten Faas, ursprünglich Rheinland-Pfälzer, seit einigen Jahren lehrt und forscht er an der Freien Universität Berlin mit dem Schwerpunkt politische Soziologie, also gewissermaßen dem Verhältnis von Politik und Gesellschaft. Herr Faas, wie ist es bestellt um das Verhältnis von Politik, politisch Handelnden und der Gesellschaft in Deutschland, oder anders gefragt, wie viel Vertrauen in die Politik ist in der Corona-Krise schon verloren gegangen?
Ja, das ist interessant, wie Sie das formulieren, weil man umgekehrt sagen könnte, dass gerade diese Corona-Pandemie natürlich mit all ihren Unsicherheiten, die sie uns beschert hat, eigentlich sehr viel Vertrauen erfordert hat. Und wir gerade auch in der ersten Zeit der Pandemie ja gesehen haben, dass Werte für die Bundesregierung, aber auch für viele Landesregierungen, auch für handelnde Personen, dass die Beliebtheitswerte, die Zustimmungswerte eigentlich hochgegangen sind und man das sicherlich nicht an allen Stellen auf ganz detaillierte inhaltliche Entscheidungen zurückführen konnte, sondern durchaus auf den Faktor Vertrauen. Der ist extrem wichtig und der ist auch in Deutschland durchaus vorhanden, auch gegenüber Politikerinnen und Politikern. Er ist auch insofern wichtig, weil wir eben nicht wissen, was in einer Legislaturperiode in den nächsten 5 Jahren passiert.
Sind wir da jetzt an einem Kipppunkt?
Umso schwieriger ist dann tatsächlich das, was wir in den letzten Wochen vielleicht erlebt haben. Vertrauen in Impfstrategie, Vertrauen in Teststrategie, Vertrauen auch in jeden einzelnen Abgeordneten, jede einzelne Abgeordnete. Also da wird schon durchaus auch Vertrauen in Frage gestellt. Und das ist dann, wenn wir über den Wahlsonntag reden, insofern auch nochmal bemerkenswert, weil damit gar nicht klar ist, wenn man sich von bestimmten Personen abwendet oder bestimmten Parteien abwendet, wem wendet man sich denn zu? Und wir haben natürlich auch populistische Kräfte inzwischen im Parlament. Und da ist die Vermutung immer sehr naheliegend, dass genau die vielleicht von solchen Vertrauensverlusten auch profitieren.
Das wäre die Frage gewesen. Wie wirkt sich das aus auf die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg? Also Sie erwarten tatsächlich Zulauf für populistische Kräfte, also weg von den traditionellen Parteien.
Also wenn wir jetzt mal bei dem bleiben, was man aktuell so als Maskenaffäre bezeichnet, dann ist das natürlich sehr klar derzeit ein politisches, parteipolitisches Problem der CDU. Und insofern ist die Erwartung natürlich auch an der Stelle sehr eindeutig, dass es der CDU schadet. Wem es nützt, ist eine schwierigere Frage. Wir haben, wenn wir bei Rheinland-Pfalz beispielsweise bleiben, schon vorher gesehen, dass die SPD in den Umfragen zugelegt hat. Die SPD hat natürlich mit Malu Dreyer auch eine sehr, sehr beliebte, sehr hoch angesehene Ministerpräsidentin. Und insofern wäre eine Reaktion natürlich, naja, ich wende mich von der CDU ab und wende mich der Partei der Ministerpräsidentin zu. Aber natürlich auch populistische Kräfte, in Rheinland-Pfalz sind die Freien Wähler noch ein Faktor, die mögen davon profitieren. Aber es ist tatsächlich leichter zu sagen, wem es schadet, als eindeutig zu identifizieren, wem es nützen wird auf der anderen Seite.
Die Maskenaffäre, da müssen wir natürlich auch drüber sprechen, beschäftigt uns seit einer guten Woche als politische Affäre. Vielleicht ist es sogar ein Skandal. Bundestagsabgeordnete der CDU haben offenbar Provisionen für Geschäfte mit Schutzmasken eingestrichen. Ich muss an der Stelle dazu sagen, wir zeichnen dieses Interview auf am Freitagmittag. Das kann sich ja in den kommenden Tagen alles noch weiter entwickeln. Inwieweit beeinflusst denn der Bund oder diese Geschichten, die in der Bundestagsfraktion passieren, wie sehr beeinflusst das die Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz?
Also solche Landtagswahlen und vor allem auch die handelnden Akteurinnen und Akteure haben ja ein immenses Problem, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass Landespolitik sichtbar wird. Wir reden ganz selbstverständlich über bundespolitische Fragen. Wir erleben in unserem Alltag auch kommunalpolitische Fragen. Aber die Landespolitik ist oft in so einer Sandwich-Position und muss damit im ersten Schritt erstmal hart dafür arbeiten, überhaupt wahrgenommen zu werden. Man sieht es beispielsweise daran, dass selbst Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker, die also Parteien in einen solchen Landtagswahlkampf führen, keineswegs von allen Menschen gekannt werden. Das ist ja durchaus bemerkenswert, aber es ist eben durchaus die Tatsache. Und das ist insofern jetzt relevant, weil mit dieser Maskenaffäre natürlich von der Bundesebene ein Thema mit einer Vehemenz, mit einer Dominanz in diese Landtagswahlkämpfe plötzlich reinschlägt, dass jedwede Strategie, was man da in der letzten Woche auf der Zielgeraden nochmal an eigenen Akzenten setzen wollte, das kann man eigentlich getrost in die Mülltonne werfen, denn dafür ist einfach gerade kein Platz. Also das allein ist schon mal bemerkenswert, dass die Themensetzung gerade von Bundesseite, von Corona, aber jetzt auch der Maskenaffäre dominiert wird. Und dann ist sie natürlich auch klar verortet als parteipolitisches Problem der CDU und eben auch ganz klar negativ konnotiert. Also das macht es gerade für die Unionsspitzenkandidatinnen und Kandidaten Eisenmann und Baldauf wirklich sehr, sehr schwierig aktuell.
Diese Affäre schadet in erster Linie mutmaßlich der CDU. Glauben Sie, dass es auch darüber hinaus reicht, insgesamt Vertrauen in die Politik weiter erschüttert?
Das Potenzial ist auf jeden Fall da. Wir müssen einfach anerkennen, dass Politikerinnen und Politiker, jetzt mal vorsichtig formuliert, nicht das beste Image immer haben. Es gibt immer so ganz interessante Paradoxien, dass den Abgeordneten, den man kennt, der Abgeordnete, der den Wahlkreis vertritt, der ist eigentlich immer okay. Aber insgesamt diese Kaste der Politikerinnen und Politiker, die hat doch ein sehr, sehr schlechtes Image. Insofern fallen solche Skandale, solche persönlichen Verwerfungen dann einfach auf fruchtbaren Boden. Und das ist ein Problem, völlig klar. Und das ist etwas, was uns dann auch Sorge bereiten muss. Ich bin ein wenig vorsichtig an der Stelle, weil man natürlich zugleich sagen muss, wir kennen die Fakten noch nicht und aktuell erleben wir eigentlich so einen Deutungskampf. Sind das Einzelfälle? Ist es ein systemisches Problem der CDU? Ist es etwas, was Parteien insgesamt prägt? Da bieten verschiedene Parteien ja unterschiedliche Lesarten und das mendelt sich eben so langsam aus. Nur nochmal, was aus Sicht der Union leider, aber aus Sicht der Union eben klar ist, für sie ist es aktuell das größte Problem.
Das SWR-Interview der Woche mit dem Politikwissenschaftler Thorsten Faas. Schauen wir nach Baden-Württemberg. Die Grünen liegen dort nach Umfragen vorn. Erwarten Sie, dass es dabei bleibt oder kann es einen Last-Minute-Swing, einen Umschwung im letzten Moment geben?
Damit rechne ich eigentlich nicht und zwar aus zwei Gründen. Erstens ist der Abstand wirklich groß und auch die Entwicklungen, die wir in den Umfragen gesehen haben, sind eigentlich eher so, dass die CDU, die ja in der Herausfordererrolle, die auf Platz 2 in Baden-Württemberg ist, einfach sehr deutlich in den Umfragen nach unten geht und die Lücke damit zwischen Grün und Schwarz größer wird. Und der zweite Faktor ist Briefwahl. Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, immer schon Länder, in denen die Briefwahlanteile sehr hoch waren, aber dieses Mal, man hört so von 50-60% teilweise, sind sie nochmal höher und das verengt natürlich die Möglichkeiten für Dynamik auf der Zielgeraden, einfach weil ganz, ganz viele Stimmen schon abgegeben sind. Also Winfried Kretschmann kann diesem Wahlsonntag und seine Grüne Partei sehr, sehr entspannt entgegensehen. Es bleibt trotzdem bemerkenswert, dass wir mit dieser Selbstverständlichkeit von einem grünen Platz 1 ausgehen. Wenn wir 10 Jahre zurückgehen, da lagen die Grünen damals bei der Landtagswahl 2011 ein Prozentpünktchen vor der SPD. Wenn das umgekehrt gewesen wäre, wäre Nils Schmid damals der Ministerpräsident geworden. Es ist schon bemerkenswert, wie solche Fokuspunkte rund um Wahlen plötzlich dann doch über Jahre hinweg weichenstellende Funktionen haben.
Grüne und CDU zusammen werden nach der Wahl ziemlich sicher über eine komfortable Mehrheit im Stuttgarter Landtag verfügen. Erwarten Sie eine Fortsetzung der jetzigen grün-schwarzen Koalition?
Also da kommen ja immer verschiedene Faktoren zusammen. Es muss rechnerisch reichen, das ist bei Schwarz-Grün oder Grün-Schwarz in dem Fall sicherlich der Fall, aber es muss eben auch der politische Wille da sein und es müssen gegebenenfalls eben auch Alternativen da sein. Mir scheint, dass in diesen 5 Jahren man sich zwar irgendwie arrangiert hat zwischen Grün und Schwarz, aber dass man da doch nicht richtig letztlich zueinander gefunden hat und ich könnte mir vorstellen, dass man auf beiden Seiten froh wäre, wenn man diese Liaison nicht wird fortsetzen müssen. Für die CDU wäre das schmerzhafter, weil das eben den Auszug in Anführungszeichen aus der Regierung bedeutet. Aber ich würde tatsächlich eher mit anderen Konstellationen nach dem Wahlsonntag rechnen. Vielleicht reicht es für Rot-Grün, vielleicht reicht es für Grün-Gelb, wenn man sich die Umfragen anschaut. Für eine Ampel wird es in jedem Fall reichen. Also es wird da, denke ich, Alternativen geben. Und insofern gehe ich eher nicht davon aus, dass dieses Bündnis fortgesetzt wird.
Wenn die Menschen in Baden-Württemberg ihren Ministerpräsidenten, ihre Ministerpräsidentin direkt wählen könnten, schneidet Susanne Eisenmann von der CDU sehr schlecht ab gegen Winfried Kretschmann. Hat die CDU auf die falsche Kandidatin gesetzt?
Das könnte man glauben, wenn man die Zahlen anschaut. Zugleich sehen wir tatsächlich als Muster in vielen, vielen Bundesländern, dass einfach die Ministerpräsidentinnen, Ministerpräsidenten sehr beliebt sind, dass es ihnen oft auch gelingt, in die anderen politischen Lager in Anführungszeichen einzudringen. Sie sind einfach sehr, sehr sichtbar. Sie agieren sehr oft auch präsidial. Wenn man Winfried Kretschmann in der letzten Kandidatinnenrunde gesehen hat, dann wie er dort auch sozusagen souverän alle versucht hat mit einzubeziehen, in alle Richtungen auch so ein bisschen Lob verteilt hat, dann macht er das einfach sehr, sehr klug auch an vielen Stellen. Und schon faszinierend, wie schnell er in diese, wir sprechen ja oft so von Landesvater, Landesmutter, wie schnell er in diese Rolle reingefunden hat. aber das wirklich prototypisch. Also ich glaube, da hätte es jede Herausforderin, jeder Herausforderer wirklich schwer gehabt. Erstens nochmal, was Sichtbarkeit betrifft, aber zweitens eben auch, was diese unglaubliche Beliebtheit von Kretschmann über viele Parteigrenzen hinweg betrifft.
Die SPD in Baden-Württemberg liegt nur noch knapp im zweistelligen Bereich. Was ist da schiefgelaufen? Ist es der negative Bundestrend der vergangenen 15 Jahre oder hat es die Partei im Land zu verantworten?
Ja, da könnte ich es mir jetzt einfach machen und sagen, da kommt vieles zusammen, aber es ist in dem Fall tatsächlich richtig. Wir reden ja oft davon, dass es politische Lager nicht mehr unbedingt gibt, aber gleichwohl kann man eben doch erkennen, dass viele Menschen so eine grundsätzliche Affinität vielleicht zu einer rot-grünen Politik haben. Und dann ist es in Baden-Württemberg eben oft in der Konsequenz gleichbedeutend damit, dass gerade in knappen Situationen, in Wahlsituationen, wo der Ausgang offen ist, dass die Menschen sich dann eher dem stärkeren Partner zuwenden, dann eher den stärkeren Partner unterstützen. Davon profitieren Kretschmann und die Grünen in Baden-Württemberg. Umgekehrt profitieren davon Malu Dreyer und die SPD in Rheinland-Pfalz. Und das ist dann auf der Kehrseite natürlich gleichbedeutend damit, dass die jeweils andere Partei wirklich massiv unter Druck gerät. Und die SPD in Baden-Württemberg, da kommt aktuell auch, ich glaube, es kommt kein Gegenwind unbedingt, aber auch wenig Rückenwind von der Bundesebene. Da hat man dann einfach auch Probleme mit eigenen Themen, gerade auch in diesen Pandemiezeiten sichtbar zu werden.
Die SPD Baden-Württemberg gilt ja auch als ziemlich linksstehend im Vergleich zur Bundes-SPD. Ist das auch ein Punkt?
Ja, sie ist vor allem auch nicht unbedingt geschlossen. Also wenn man an ihre letzte Regierungsbeteiligung denkt, dann war das ja Nils Schmid, der jetzt in der Binnenlogik der SPD zu den Netzwerkern gehört, damit eher so mittig. Aber danach hat man eben gemerkt, da gab es diesen Streit, auch den Personalstreit. Wer soll die SPD führen? Leni Breimeyer oder Lars Castellucci? Auch das hat natürlich nochmal viel Energie gekostet, auch viel sozusagen negative Energien ausgelöst. Also da kommt dann tatsächlich einiges zusammen. In der Tat, der Landesverband ist relativ links im Vergleich zu anderen. Und auch das ist dann vielleicht etwas, was es in Baden-Württemberg gegeben, die Struktur des Landes eher schwierig macht.
Es wird wahrscheinlich reichen in Baden-Württemberg für eine Mehrheit aus Grünen, SPD und FDP. Warum sollte Winfried Kretschmann von den Grünen das anstreben, eine Dreierkonstellation, die im Zweifel vielleicht komplizierter ist als eine Zweierkonstellation mit der CDU?
Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Es zeigt erstmal, dass Kretschmann in einer sehr entspannten Situation ist, weil er sich seine Koalitionspartner aller Voraussicht nach wird aussuchen können. Aber natürlich, wir finden oft Muster, dass Zweierkoalitionen doch reibungsloser funktionieren als Dreierkoalitionen, einfach weil sie mehr oder weniger Interessen im Falle der Zweierkoalition bedienen müssen. Gleichwohl ist, glaube ich, der Frust innerhalb dieses grün-schwarzen Projekts doch sehr, sehr groß. Da werden einfach zwei Partner zusammengezwungen, die aus inhaltlichen Gründen jetzt nicht die allerersten Partner sind, an die man denken würde. Und mit der SPD hat er ja durchaus erfolgreich auch schon regiert. Es gibt die Vorlage aus Rheinland-Pfalz mit der Ampel. Scheint mir auch generell so ein Modell zu sein, die Ampel, die jetzt doch nochmal ernsthafter von vielen in Erwägung gezogen wird. Insofern könnte das schon ein starkes Signal dieser beiden Landtagswahlen sein, dass es am Ende darauf hinausläuft.
Nicht ausgeschlossen ist eine Limettenkoalition oder Schutzleiterkoalition, abgeleitet vom grün-gelben Kabel bei Elektroinstallationen. Ist das denkbar oder sagen Sie als Politikwissenschaftler, also nee, Grüne und FDP, das wird nichts?
Das ist erstmal bemerkenswert. Das muss man wirklich mal festhalten an der Stelle, dass wir überhaupt über diese Option reden und wir dann auch einige ganz lustige Gedanken uns anstellen können, wie wir das Kind nennen am Ende. Da sind ja auch soziale Netzwerke dann manchmal ganz hilfreich. Aber ja, es ist bemerkenswert und mein Gott, also warum sollte man diese Option, wenn es sie rechnerisch gibt, nicht ausloten? Grüne und FDP von ihrer Wählerschaft, Wählerinnenschaft her, die sind erstmal an vielen Stellen sich nicht ähnlich, aber an vielerlei Hinsicht dann doch ähnlich. Sie haben durchaus Gemeinsamkeiten, wenn man so an Fragen von Grundrechten denkt, von Ideen, wie das Verhältnis an manchen Stellen zwischen Staat und Bürgerinnen und Bürger aussehen soll. Also auch das ist kein Bündnis, wo man jetzt sagen würde, das geht überhaupt gar nicht. Letztlich muss man sagen, müsste die FDP wahrscheinlich deutlich vor der SPD landen, damit es für diese grün-gelbe Koalition reicht, für eine grün-rote Koalition aber nicht. Denn wenn beides möglich wäre, grün-gelb und grün-rot, ich glaube, dann würde es doch eher in Richtung eines grün-roten Bündnisses gehen.
Die Linken werden vermutlich nicht in den neuen Landtag einziehen. Ebenso verhält es sich in Rheinland-Pfalz. Die Linken in Westdeutschland, warum ist das so eine Misserfolgsgeschichte?
Ja, da haben sich viele Erwartungen nicht erfüllt in der Tat. Gerade auch nach der Fusion von WASG und PDS hatte man ja aus Sicht der Linken gehofft, dass damit auch die Westexpansion doch deutlich erfolgreicher laufen würde. Jetzt muss man sagen, das sind zwei Bundesländer, die für die Linken tatsächlich schwierig sind. Es gibt ja durchaus andere Länder, Bundesländer auch im Westen, in denen die Linken in den Landtagen sitzen. Aber das ist hier in diesen beiden Bundesländern nicht der Fall. Durchaus bemerkenswert mit Blick auf Baden-Württemberg, weil man ja erstmal denken könnte, naja, da gibt's doch eine Industriearbeiterschaft, viele Arbeiterinnen und Arbeiter, die sollten doch eine grundsätzliche Affinität für linke Parteien haben, aber da ist es eben anderen Parteien auch gelungen, diese Wählerinnen und Wähler zu binden. Wir sehen es ja auch am Schicksal der SPD, die sich in Baden-Württemberg auch schwer tut. Also der baden-württembergische Facharbeiter, die baden-württembergische Facharbeiterin, die scheint sich dann nicht sehr klassisch, wie wir es eigentlich erwarten würden, zu verhalten, sondern andere Loyalitäten an den Tag zu legen.
Noch ein Wort zur AfD. Sie schafft womöglich nicht wieder ihr Ergebnis von 2016. Damals waren es 15%, aber zuletzt hat sie aufgeholt, obwohl es ja in der AfD Baden-Württemberg geradezu Verwerfungen gab. Angefangen mit der Fraktionsspaltung damals. Warum ist die AfD gerade in Baden-Württemberg doch so stabil?
Also Baden-Württemberg hat durchaus eine längere Geschichte, was rechte Parteien betrifft. Die Republikaner waren ja dort auch zweimal im Landtag vertreten und man kann tatsächlich auch sehen, dass die AfD dort stark ist, wo früher auch die Republikaner stark gewesen sind. Also da scheint es gewisse Muster zu geben, die für rechte Parteien funktionieren. Was diese Verwerfungen betrifft, völlig richtig, die gibt es. Die Partei ist jetzt dadurch natürlich auch geschwächt, aber es zeigt eben, dass Personal und auch Programm der AfD für ihren Wahlerfolg vielleicht weniger wichtig sind als für andere Parteien, weil eben das Motiv Protest eine stärkere Rolle spielt. Und insofern erleben wir dann oft Wahltage, wo die AfD überraschend gut abschneidet und man dann immer denkt, aber wie kann das denn sein, gegeben dieses personelle und programmatische Angebot? Naja, es spielt eben für den Wahlerfolg der Partei nicht die gleiche Rolle, wie das bei anderen Parteien der Fall ist.
Das SWR-Interview der Woche mit Thorsten Faas, Politikwissenschaftler aus Rheinland-Pfalz, seit einigen Jahren lehrt und forscht er an der Freien Universität Berlin. Herr Faas, Malu Dreyer, was hat Sie, was andere Sozialdemokraten nicht haben, zum Beispiel der Kanzlerkandidat Olaf Scholz?
Na, sie hat erstmal ein günstigeres Bundesland erwischt. Man könnte bei Olaf Scholz natürlich sagen, seine Hamburger Zeit, da gibt es durchaus Ähnlichkeiten zu Malu Dreyer, denn er war ja sehr erfolgreich in Hamburg als Bürgermeister, hat auch der SPD dort beachtliche Stimmenwerte sozusagen verschafft. Was ja letztlich bedeutet, dort, wo Amtsinhaberinnen, Amtsinhaber, da geht es gar nicht nur um die SPD, aber eben auch um die SPD, wo sie erfolgreich sind, wo sie sich profilieren können, wo sie Sichtbarkeit sich erarbeiten können. Da sind hohe Wahlergebnisse auch für die SPD möglich. Nur ist es auf Bundesebene eben aktuell nicht der Fall, sondern auf Bundesebene tut sich die SPD schwer. Da hat sie einfach eine Menge im Gepäck, was sie belastet. Und das ist in Rheinland-Pfalz eben durchaus anders oder zumindest wird es überlagert durch sehr, sehr beliebte Kandidatinnen und Kandidaten. Man darf nicht vergessen, wer hätte das gedacht, wenn man sich Rheinland-Pfalz von seiner Struktur, von seiner Geschichte anguckt. Wir reden jetzt von 30 Jahren SPD-Regentschaft in Rheinland-Pfalz mit Rudolf Scharping, mit Kurt Beck, jetzt eben mit Malu Dreyer. Das waren immer auch Spitzenkandidaten, Ministerpräsidentinnen, die funktioniert haben und die zu diesen jetzt wiederholt wirklich starken Wahlergebnissen geführt haben.
Wenn die rote Ampel in Rheinland-Pfalz in die Verlängerung geht, wäre das zum ersten Mal der Fall in einem Flächenland. Welches Signal geht davon aus für den Bund?
Ja, das war ja 2016 schon ein Signal, dass auch diese Koalitionsoption eine reale Möglichkeit ist und eine Verlängerung würde dieses Signal und diesmal eben noch dazu in einem Superwahljahr bekräftigen. Weil man auch dazu gleich merkt, dass viele Anhängerinnen und Anhänger gerade der FDP, denn die FDP ist diejenige, die, wenn man so will, die Lagergrenzen überspringen musste, dass auch die bis heute nicht in gleichem Maße angetan sind von dieser Ampelkoalition wie vielleicht rote und grüne Anhängerinnen und Anhänger. Also auch da ist es, glaube ich, etwas, was funktioniert hat als Bündnis, was vergleichsweise geräuschlos auch funktioniert hat, wo man aber gleichwohl immer noch merkt, dass es doch Spannungen immer noch gibt, aber die gibt es in jeder Koalition und das ist sicherlich etwas, was wir bei Wahlen in unserer Demokratie lernen müssen, dass diese klassischen Koalitionsmodelle, Rot, Grün, Schwarz, Gelb, dass die eigentlich von wenigen Ausnahmen abgesehen Geschichte sind.
Wenn die CDU in Rheinland-Pfalz wieder den Kürzeren zieht, wie viel davon geht auf das Konto des Spitzenkandidaten Christian Baldauf? Wenn man sich zum Beispiel das Fernsehduell des SWR zwischen Baldauf und Ministerpräsidentin Dreyer ansieht, da hat Dreyer hervorgehoben, wie viele Firmen aus Rheinland-Pfalz Weltmarktführer seien. Das hat Baldauf nicht gekontert. Später sagt aber der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach, Dreyer habe das als einzigartig dargestellt. Dabei liege Rheinland-Pfalz im Ländervergleich nur im Mittelfeld. Da habe ich mich gefragt, warum hat diesen Punkt nicht Baldauf gemacht? Ist er ein schwacher Kandidat, politisch zu zahnlos?
Also er ist natürlich ein Kandidat, der erstmal auch aus dem Schatten von Julia Klöckner natürlich heraustreten musste, die, was Bekanntheitswerte betrifft, dann natürlich in einer deutlich günstigeren Ausgangsposition war als er. Wenn Sie das TV-Duell ansprechen, fand ich tatsächlich an der einen oder anderen Stelle bemerkenswert, dass er seine Redezeit ab und an die Ministerpräsidentin quasi weitergereicht hat, indem er ihr dann zwar durchaus eine kritische Frage, aber eben doch quasi eine Frage nochmal weitergegeben hat und ihr dann noch mehr Raum geboten hat, als sie ohnehin schon hatte. Also das fand ich tatsächlich bemerkenswert, denn man darf nicht vergessen, er hat einfach eine viel größere Herausforderung als die Ministerpräsidentin, die in diesen Pandemiezeiten ganz natürlich ständig die große Bühne hat, sich sichtbar zu machen, sich bekannt zu machen, sich zu profilieren. Und das ist ihm nur bedingt gelungen, muss man, glaube ich, sagen. Da hat das Schicksal es ihm natürlich auch schwer gemacht mit der Pandemiezeit, die, was Wahlkampfführung betrifft, natürlich alle Akteure vor immense Herausforderungen gestellt hat. Aber er ist jetzt, das wollte er auch, das hat er im TV-Duell auch gesagt, er will jetzt nicht da einen krawalligen Wahlkampf führen. Aber das macht einen Wahlkampf dann natürlich auch schwierig.
Die AfD hat sich in Rheinland-Pfalz stabil gehalten, wird wieder bei 10% verortet. Das heißt, der innerparteiliche Konflikt um den rechten Flügel im Bund, die Zerrissenheit der Partei, die vorerst gestoppte Überwachung durch den Verfassungsschutz, all das hat der Partei nicht geschadet. Hat ihr auf der anderen Seite vielleicht diese sogenannte Querdenkerbewegung genützt oder welche Stammwählerschaft ist das bei der AfD?
Also sie hat erstmal eine gewisse Stammwählerschaft, das muss man konstatieren, denn die Partei ist ja eigentlich immer noch vergleichsweise jung. Aber es ist ihr eben trotzdem gelungen, vor allem frühere Nichtwählerinnen und Nichtwähler zu aktivieren, für sich zu gewinnen. Analysen zeigen auch, dass es für viele dieser AfD-Wähler eigentlich nicht wirklich eine andere Parteioption gibt, sondern sie dann am ehesten tatsächlich wieder in die Nichtwahl zurückkehren würden. Also das zeigt schon, dass es der AfD gelungen ist, da bestimmte Wählerklientele, Wählermilieus zu aktivieren. Kann man sagen, naja, damit ist plötzlich auch eine gewisse Haltung, die ohnehin in der Bevölkerung schon da war, plötzlich sichtbar. Das muss per se gar nicht schlecht sein, weil man sich dann eben damit auseinandersetzen muss. Aber das zeigt eben, die AfD ist ein Akteur in der Bundes-, in der Landespolitik, der jetzt nicht auf magische Weise plötzlich wieder verschwinden wird. Und noch dazu, dann sind wir bei den Querdenkern oder man kann auch Klimapolitik an der Stelle ansprechen, ist es der AfD an verschiedenen Stellen durchaus auch gelungen, ursprünglich war sie mal eine Anti-Euro-Partei, aber dann hat sie sozusagen doch so ein migrationskritisches Profil entwickelt, aber sie hat es deutlich erweitert, indem sie eben auch bei diesen anderen Konflikten oft so eine Gegenposition eingenommen hat, gegen den Klimawandel in Anführungszeichen oder eben auch gegen die Pandemie-Maßnahmen, und das hat ihr Fundament sicherlich nochmal verbreitert. Gleichwohl muss man sagen, auch deren Bäume wachsen aktuell nicht in den Himmel. Das gerät manchmal in der Darstellung auch so ein wenig aus dem Blick. Es ist eine relevante, aber gleichwohl doch eine alles in allem eher kleine Partei.
Nochmal der Schwenk zurück auf den Bund. Wenn sich die Umfragen bewahrheiten, sieht es für die CDU in beiden Ländern nicht gut aus. Angenommen, sie landet in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, in beiden Ländern in der Opposition, dürfte das die CDU auch im Bund schwächen. Kann man vielleicht sagen, von diesen Wahlen geht das Signal aus, dass es Richtung Herbst, Richtung Bundestagswahl doch nochmal spannend wird?
Das wird auf jeden Fall ein Signal dieses Wahlsonntags sein, denn in beiden Wahlkämpfen haben wir beachtliche Verschiebungen von Umfrage, von Beliebtheitswerten erlebt, und das alleine ist ja erstmal bemerkenswert. Wir sehen auch, dass Amtsinhaberinnen und Amtsinhaber bestätigt werden, nur die gibt es eben bei der Bundestagswahl im Herbst 2021 nicht. Da sind die Karten tatsächlich neu gemischt. Insofern werden da auch viele neue Kandidatinnen und Kandidaten auch von medialer, von Seiten der Öffentlichkeit nochmal ganz neu gewogen. Für die Parteien ist es mit großer Unsicherheit behaftet, aber für uns als Beobachter und auch für Wählerinnen und Wähler ist es doch spannend. Eigentlich sollte Wahlkampf ja auch was Spannendes, was Offenes sein. Und wenn man sich was wünschen darf, dann doch vielleicht das, dass wir einen spannenden Wahlkampf erleben werden.
Herr Faas, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne.